DW Menschen und Märkte.
Schlechtes Omen. Die Klage von Huawei könnte Handelsgespräche belasten. Wunderpunkt. Die USA setzen Venezuelas Präsidenten Maduro unter Druck. US-Sanktionen zum Trotz. Europa wirft Iran einen Rettungsring für den Handel zu. Außerdem langsames Comeback. Griechenland braucht neues Geld und es läuft wie geschmiert. Weltweit nimmt die Korruption zu. Das sind unsere Themen in der Wirtschaft. Am Mikrofon ist Insa Wrede. Schon länger ist der chinesische Konzern Huawei den USA ein Dorn im Auge. Dahinter steckt die Angst, der Netzwerkausrüster könnte von der chinesischen Regierung zum Spionieren benutzt werden. Heute haben die USA Klage gegen den Konzern erhoben. Eine Einschätzung der Lage von meiner Kollegin Martina Butler. Frau Butler, was genau werfen die Amerikaner Huawei vor?
Also das sind 13 Anklagepunkte. Im Zentrum steht dabei die Huawei-Tochter im Iran, Skycom. Und da geht es unter anderem darum, dass die USA sagen, diese Firma hat zum Beispiel Sanktionen gegen den Iran unterlaufen. Sie werfen Huawei Geldwäsche und Betrug vor und vor allem auch Industriespionage, dass sie also illegal Betriebsgeheimnisse sich angeeignet hätten. Es geht da um Aktivitäten der letzten 10 Jahre.
Die USA fordern von Kanada, dass die dort inhaftierte Finanzchefin von Huawei ausgeliefert wird. Wird Kanada der Forderung nachkommen?
Das ist die große Frage, was den Kanadiern am Ende des Tages wichtiger ist. Denn natürlich ist das eine die Beziehung zu den USA und dass man eben einem Nachbarn da womöglich dann eben auch Schützenhilfe leisten will. Aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass kurz nach der Festnahme von der Finanzchefin die Chinesen 2 Kanadier festgenommen haben, ehemalige Diplomaten. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was wiegt für die Kanadier schwerer, dass sie sich erst einmal um ihre eigenen Landsleute kümmern oder um das Auslieferungsgesuch der USA?
Am Mittwoch wird in Washington eine hochrangige Delegation aus China erwartet. Wird sich die Klage auf die Gespräche auswirken?
Man will sich zusammensetzen und darüber reden, wie man eine Lösung im Handelsstreit finden kann. Und da hat man im Endeffekt auch nur noch bis 1. März Zeit. Dann läuft die Frist aus für diese Gespräche und die USA haben schon angedroht, wenn bis dahin keine Lösung gefunden ist, dann wollen sie neue Zölle auf chinesische Waren verhängen. Das heißt, diese Anklage kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn es verschärft im Endeffekt noch einmal die Lage zwischen China und den USA, wenngleich die Amerikaner betonen, es gäbe keinen Zusammenhang zwischen der Anklage auf der einen Seite und den Handelsgesprächen auf der anderen Seite.
Sich in die Politik Lateinamerikas einzumischen, das ist nichts Neues für die USA. Während des Kalten Krieges ging es darum, keine Kommunisten hochkommen zu lassen. Diesmal geht es gegen Maduro, den Präsidenten Venezuelas, der in den letzten Jahren von China und Russland mit Milliardenkrediten unterstützt wurde. Sebastian Schreiber.
US-Sicherheitsberater Bolton sagte, es müsse verhindert werden, dass sich Maduros Regierung weiter an den Gütern der venezuelanischen Bevölkerung bereichert. Demnach erwartet die US-Regierung, dass Venezuela durch die Sanktionen innerhalb eines Jahres Ölexporte in Höhe von 11 Milliarden Dollar verloren gehen. Der Ölsektor ist der wichtigste Wirtschaftszweig Venezuelas. Er macht 90% der Staatseinnahmen aus. In Venezuela gibt es einen Machtkampf zwischen Maduro und dem oppositionellen Parlamentspräsidenten Guaido, der sich in der vergangenen Woche zum Interimspräsidenten erklärt hatte. Die USA und eine Reihe weiterer Staaten unterstützen Guaido. Das venezuelanische Militär steht bislang hinter Maduro. Nach Angaben von US-Finanzminister Mnuchin sollen die Sanktionen gegen den staatlichen Ölkonzern so lange in Kraft bleiben, bis eine Übergangsregierung oder demokratisch gewählte Regierung in Venezuela im Amt ist. Mnuchin sagte, die USA verfügten über genügend Öl, um zu vermeiden, dass die Benzinpreise in den USA durch die Sanktionen drastisch steigen.
Russland steht weiter hinter Maduro, auch weil russische Staatsunternehmen kräftig in Venezuela investiert haben. Hermann Krause.
Russland steht nach wie vor zu dem umstrittenen Präsidenten Venezuelas. Nicolas Maduro bleibe der legitime Präsident des Landes. Das Vorgehen der USA sei die Einmischung in innere Angelegenheiten eines fremden Staates. Moskau betrachte die Verhängung der US-Sanktionen gegen den staatlichen Ölkonzern Venezuelas als illegal, sagte der Sprecher Putins Dmitri Peskow. Russland werde seine Interessen schützen. So haben russische Konzerne Milliarden in die Erdölindustrie Venezuelas investiert. Befürchtet wird, dass Russland nach einem Machtwechsel außen vor bleibt. Gerüchte, private russische Sicherheitskräfte, die sogenannte Wagner-Armee, hielten sich in Venezuela auf, wies der Kreml-Sprecher strikt zurück. Kreml-kritische Medien berichten, dass ca. 400 Söldner dieser Truppe zum Schutze Maduras seit Tagen in Venezuela seien. Dazu Dmitri Peskow: Diese Angaben haben nichts mit der Realität zu tun. Die Angst hat 1000 Augen. Und es gäbe auch zudem keine russischen Soldaten in Venezuela.
Mein Kollege Nikolaus Martin hat mit Günther Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen und ihn gefragt, ob die Ölsanktionen der USA die Achillesferse Maduros treffen.
Es ist zumindest eine Maßnahme, die die Glaubwürdigkeit der USA in ihrer Position in Richtung auf Regime-Change unterstützt, weil bisher ja der Eindruck vorherrschte, man hat eine formale Deklaration der Ablehnung von Maduro definiert, aber gleichzeitig die Geschäfte weiterlaufen lassen. Die Frage, ob es damit zu einem schnelleren Fall von Maduro kommt, ist schwer zu beantworten, weil wir nicht genau wissen, welche alternativen Quellen für Devisen er noch mobilisieren kann, sei es von China, sei es von Russland oder anderen Unterstützern.
Was wissen wir denn über diese alternativen Quellen?
Nun, wir haben gesehen, dass die Chinesen insbesondere neue Kredite aufgelegt haben gegen zukünftige Ausbeutungsrechte an bestimmten Ölvorkommen Venezuelas. Da steht eine langfristige Strategie der Sicherung der Energieversorgung des eigenen Landes dahinter. Die Frage, die sich eben stellt, ist, inwieweit wird China bereit sein, bei einem Regime, das unter Umständen wankt, noch weiter zu investieren, oder ob es eher eine konservative Strategie fährt und sagt, wir möchten zunächst eine Klärung haben, wie die weitere Machtbalance in Venezuela aussieht.
Was schwebt denn den Amerikanern jetzt genau vor? Also bisher ist zu lesen, dass sozusagen das Geld auf Sperrkonten überwiesen werden muss, also das Geld, mit dem US-Firmen venezolanisches Öl kaufen. Ist das alles?
Nun, es sind nicht nur die finanziellen Gegenleistungen für Öllieferungen, sondern Venezuela erzielt ja noch zusätzliche Einnahmen durch seine Tankstellenkette Citgo in den USA. Und auch diese Einnahmen sollen also geparkt werden und damit die Möglichkeit des Landes eingeschränkt werden, diese Devisen einzusetzen, noch verschärft durch die bisher aber schwierig zu belegende Perspektive, die eröffnet wurde, dass der sozusagen alternative Präsident Zugriff und Verfügung über diese Mittel erhalten soll.
Da hake ich kurz nach, wie soll das funktionieren?
Das wissen, glaube ich, die Amerikaner selber auch noch nicht, weil es gibt ja klare Besitzverhältnisse bei diesen Betrieben und Unternehmen. Insofern kann man nicht einfach diese Besitzverhältnisse missachten. Das würde einem Prinzip der Weltwirtschaft und auch der US-amerikanischen Wirtschaft vollkommen widersprechen. Ich sehe da große rechtliche Schwierigkeiten.
Könnten die USA Citgo einfach so übernehmen?
Ja, das wird eine schwierige Konstellation. Wir haben ja bezogen auf Citgo einen massiven Interessenten und das ist Russland. Russland hat ja seine Unterstützung für Venezuela immer an einen höheren Anteil an Citgo finden wollen. Das hat man weitgehend vermieden seitens der venezolanischen Seite. Falls da also eine Notsituation eintreten sollte, würde ich es nicht für ausgeschlossen halten, dass die venezolanische Führung kurzerhand Citgo an russische Erdölunternehmen veräußert und damit die USA noch sehr viel größere Schwierigkeiten hätten, auf das Kapital zuzugreifen.
Ein Interview von Nikolaus Martin mit Günther Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Venezuela ist der zweite große Ölproduzent, dessen Handel die USA einschränken. Auch der Iran leidet unter US-Wirtschaftssanktionen, mit denen Trump das Land an den Verhandlungstisch zwingen will, um ein neues Atomabkommen auszuhandeln. Europa dagegen will kein neues Abkommen und stellt sich gegen die USA. Kai Küstner.
Es ist eine Art Rettungsring für den Iran-Atomdeal. Mithilfe eines eigens auf den Handel zwischen europäischen und iranischen Firmen zugeschnittenen Zahlungskanals, abgekürzt SPV genannt, sollen die Geschäfte so gut es geht aufrechterhalten werden, trotz schärfster US-Sanktionen. Nach NDR-Informationen wird die Zweckgesellschaft, sobald sie offiziell registriert ist, in Paris angesiedelt sein und einen deutschen Bankenexperten als Geschäftsführer haben. Ebenfalls beteiligt ist Großbritannien. Damit haben sich die drei wirtschaftlich mächtigsten europäischen Staaten zusammengefunden, um den USA in der Iran-Frage die Stirn zu bieten.
Das SPV soll Transaktionen mit dem Iran ermöglichen für Exporteure, die Güter oder auch Dienstleistungen in den Iran exportieren wollen und damit aber gleichzeitig vermeiden, das US-dominierte Finanzsystem zu betreten.
Erklärt Sascha Lohmann, Iran-Deal-Experte der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Wie eine Art Tauschbörse, bei der die Lieferungen iranischer und europäischer Exporteure miteinander verrechnet werden, soll das Handelshilfsmittel funktionieren. Anderen EU-Ländern steht es nach NDR-Informationen frei, sich dem deutsch-französisch-britischen Trio anzuschließen.
Also das Instrument ist natürlich hauptsächlich ein symbolisches, in dem Sinne, dass man eben zeigt von europäischer Seite aus, dass man mit der Politik der Trump-Administration, die Sanktionen zurückzubringen, nicht einverstanden ist.
Die große Frage lautet nun, wird diese europäische Geste dem Iran genügen und Teheran wirklich weiter zum Atomabkommen stehen? Berlin, Paris und London beginnen bewusst behutsam. Auch wenn der Zahlungskanal als ausbaubar gilt, zunächst ist vorgesehen, dass mit dessen Hilfe lediglich der Handel mit humanitären Gütern, mit Medikamenten, Lebensmitteln und Konsumgütern etwa, abgewickelt wird. Nicht geplant ist, über das Instrument Ölimporte nach Europa abzurechnen. Das soll es den USA erschweren, mit Strafmaßnahmen zu reagieren. Als ich vor 2 Jahren übernahm, wollte Iran den ganzen Mittleren Osten beherrschen und sich alle Atomwaffen beschaffen, die es nur wollte, wegen dieses dummen Abkommens. Das sei heute, klopft sich US-Präsident Trump selbst auf die Schulter, anders und setzt seitdem alles daran, Teheran wirtschaftlich die Luft zum Atmen zu nehmen. Den Iran aus diesem Würgegriff zu befreien, fällt den Europäern schwer. Große Konzerne haben sich längst für den gigantischen US- und gegen den eher kleinen iranischen Markt entschieden. Das sieht auch Politikexperte Lohmann so.
Die Europäer sind gegenwärtig relativ machtlos, weil ihnen erstmal zumindest kurzfristig die Instrumente fehlen. Das muss aber nicht heißen, dass das mittel- bis langfristig auch so bleibt.
Mit ihrem neuen Zahlungskanal machen sich die Europäer nun nämlich ein Stück weit unabhängiger vom US-beherrschten Weltfinanzmarkt. Womöglich ist das alles also auch eine Art Fingerübung für die Zukunft. Sollte etwa eines Tages ein Szenario eintreten, bei dem sich die Europäer zwischen dem russischen und dem US-amerikanischen Markt entscheiden müssen, hätte man zumindest mit dem Iran-Werkzeug erste Erfahrungen gesammelt.
Jahrelang hing Griechenland am Tropf internationaler Geldgeber. Fast 290 Milliarden Euro sind geflossen. Seit letztem August aber haben die Griechen das Rettungsprogramm verlassen und versuchen am Kapitalmarkt Fuß zu fassen. Jan Plate.
In Griechenland hat sich einiges getan. Die Rezession hat das Land hinter sich gelassen, Auflagen der internationalen Geldgeber wurden erfüllt, Reformen greifen, harte Hausaufgaben wurden erledigt. Außerdem hat sich die Lage um den Haushaltsstreit mit Italien wieder etwas beruhigt. Das hilft auch anderen südeuropäischen Ländern wie Griechenland. Von daher ist es nun Experten zufolge ein ganz guter Zeitpunkt, mit einer Staatsanleihe Geld einzusammeln. Dennoch werden selbst professionelle Anleger wohl vorsichtig sein und nur bedingt beherzt zugreifen. Rasmus Jonsen von der dänischen Südbank.
Ich glaube, beherzt nicht unbedingt. Das ist sicherlich weiterhin nur was für professionelle Investoren und sicherlich auch werden die das nur als kleine Beimischung machen, nicht als Hauptpunkt. Aber im Sinne der Streuung werden die sicherlich auch griechische Anleihen wieder mit reinnehmen.
Die Kreditwürdigkeit von Griechenland hat sich zwar verbessert, ist aber im europäischen Vergleich immer noch schlecht. Hochspekulativ, sagen dazu Profis. Die geplante 5-jährige Staatsanleihe mit einer Rendite von wahrscheinlich rund 3,5% würden sich wohl hauptsächlich griechische Banken ins Depot legen oder risikobewusste Hedgefonds. Konservative deutsche Anleger bräuchten sich nicht zu fürchten. Schließlich gäbe es Anlagerichtlinien, die Fonds davor bewahren sollen, zu viele riskante Papiere zu kaufen. Mit der geplanten 5-jährigen Staatsanleihe wird Griechenland wohl 2 bis 3 Milliarden Euro einsammeln können. Das ist für eine kleine Volkswirtschaft wie Griechenland ein ansehnlicher Betrag. Dennoch ist Griechenland noch ein gutes Stück von normalen Verhältnissen entfernt, sagt Rasmus Jonsen von der dänischen Südbank.
Ich glaube, sie haben noch einen weiten Weg vor sich, aber ich glaube, dass man den Boden irgendwo gesehen hat, geht das in leichten Schritten aufwärts.
Deswegen Länder wie Deutschland oder Frankreich, die regelmäßig Anleihen begeben, davon ist Griechenland noch ein gutes Stück entfernt, sagt Daniel Lenz von der DZ-Bank. Langfristige Anleihen mit 10 bis 15 Jahren Laufzeit blieben für Griechenland erstmal weiter schwer, wenn nicht sogar unmöglich. Dieses Jahr könnten vielleicht noch 2 weitere kürzer laufende Anleihen kommen. Im Herbst stehen in Griechenland Parlamentswahlen an. Dann werden die Leute an den Finanzmärkten ganz genau hinsehen, welche teuren Wahlversprechen gemacht werden.
Die Organisation Transparency International stellt jedes Jahr den Index vor, der angibt, wie es in den einzelnen Ländern um die Korruption bestellt ist. Thorsten Huhn mit Einzelheiten.
Edda Müller, die Vorsitzende von Transparency International, hatte keine guten Nachrichten, als sie den neuesten Korruptionswahrnehmungsindex vorstellte.
Insgesamt hat sich die Situation der Korruption weltweit deutlich verschlechtert. 2/3 aller Länder erhalten eine Punktzahl unter 50. Wir haben eine Skala von 0 bis 100. 100 ist die beste Bewertung.
Das sei eine beunruhigende Situation, sagt Müller, weil Korruption nicht nur mit wirtschaftlichen Problemen verbunden sei, sondern die Folgen auch soziale Verwerfungen, Unsicherheit und Menschenrechtsverletzungen sein könnten. Deutschland hat sich um einen Platz auf den 11. Rang verbessert. Bei einem der vielen Indizes, aus denen die Bewertung errechnet wird, zeigt sich, so Müller,
dass deutsche Führungskräfte, die befragt worden sind, die Situation der Korruptionsanfälligkeit in Deutschland negativ bewerten. Das heißt, aus Sicht der Wirtschaftschefs nimmt Korruption und Bestechung in Wirtschaft und öffentlichen Institutionen in Deutschland zu.
Einzelheiten dazu, wo sich die Lage verschlechtert hat, gibt die pauschale Befragung nicht her. Die Vorsitzende von Transparency verweist aber auf Skandale einiger großer Unternehmen in den vergangenen Jahren. Die erweckten den Eindruck, dass man mit unlauteren Methoden auch in Deutschland Geschäfte fördern könne.
Hier müssen unbedingt Konsequenzen gezogen werden, sonst bröckelt der Glaube der Menschen an den Rechtsstaat.
Edda Müller verweist darauf, dass bei vielen Menschen der Eindruck entstehe, dass es eine enge Allianz gebe zwischen führenden Kräften in Politik und Wirtschaft. Die mangelnde Transparenz im Bereich des Lobbyismus sei eine große Problematik und eine Gefahr für das Vertrauen in die Institutionen unseres Staates.
Deshalb brauchen wir eine klare Regulierung des Lobbyismus.
Damit man weiß, wer sich alles für die Interessen eines Unternehmens einsetzt, brauche man ein Lobbyregister. Nötig sei aber auch Transparenz in der Politik. Was mache sie mit den Interessen, die geäußert werden? Das alles müsse dokumentiert werden, wenn ein Gesetzentwurf vorgelegt werde, forderte Müller. Der jährlich veröffentlichte Korruptionswahrnehmungsindex misst die in Wirtschaft, Politik und Verwaltung wahrgenommene Korruption in 180 Ländern. Er setzt sich aus 13 Einzelindizes von 12 unabhängigen Institutionen zusammen. Spitzenreiter ist Dänemark vor Neuseeland und Finnland. Das Schlusslicht bildet, wie schon in den Vorjahren, Somalia.
Damit sind wir am Ende unserer Sendung. In der Technik war Lena Hille. Mein Name ist Insa Wrede. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW.